Ihr Lieben, wir feiern heute das Abendmahl miteinander und dabei wissen wir wahrscheinlich oder die meisten von uns, dass das grundlegend zum christlichen Glauben dazugehört. Aber was die Einzelnen mit dem Abendmahl verbinden, kann trotzdem ja sehr unterschiedlich aussehen. Siehst du im Abendmahl ein faszinierendes Geheimnis oder ist das für dich eher eine langweilige Tradition? Fühlst du dich unbehaglich und unwürdig, zum Abendmahl zu gehen? Oder kommst du mit Freude und Hoffnung an den Tisch des Herrn? Tauchst du beim Abendmahl in die Gemeinschaft mit deinem Herrn ein? Oder bist du lieber für dich allein? Suchst du im Abendmahl Vergebung? Oder sehnst du dich nach einer Begegnung mit Jesus? Ich möchte dir heute ein paar Anregungen aus der Bibel geben, mit denen du neue Zugänge zum Abendmahl bekommen kannst. Und vielleicht bist du ja sogar so mutig, sie nachher beim Abendmahl auch gleich auszuprobieren. Es ist jedenfalls total schade, wenn der erste Gedanke zum Abendmahl bei dir so klingt wie zum Beispiel: Oh, dann wird der Gottesdienst heute wohl etwas länger dauern. Ja, wird er. Wie weit haben wir uns mit solchen Aussagen von der Realität im Neuen Testament tatsächlich entfernt? In Apostelgeschichte 2, Vers 46 heißt es von der ersten Gemeinde: Sie feierten das Mahl des Herrn in jubelnder Freude. Ich würde mich freuen, sowas mal zu erleben. Die ersten Christen feierten das Abendmahl tatsächlich auch noch täglich in ihren Hausgemeinschaften. Sie hatten nach einem anstrengenden Arbeitstag Sehnsucht danach. Und deswegen habe ich meine Predigt heute auch überschrieben mit den Worten: Sehnsuchtsort Abendmahl. Ich glaube, dass viele Menschen eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gott in ihren Herzen tragen. Sie nehmen zum Teil sogar weite Wege auf sich, um Gott zu finden. Sie reisen um die halbe Welt, um ihn zu suchen. Sie versuchen alles, um von Gott berührt zu werden. Aber nur wenige begreifen, dass gerade das Abendmahl der Ort ist, wo Gott uns seine Nähe zugesagt hat. Wenn der Regenbogen am Himmel erscheint, dann denkt Gott daran, dass er versprochen hat, unsere Welt zu erhalten. Wenn ein jüdisches Kind beschnitten wird, denkt Gott daran, dass er diesem Volk die Treue für immer geschworen hat. Und wenn wir das Abendmahl feiern, denkt Gott an den neuen Bund, den er mit uns geschlossen hat. Nämlich, dass wir durch Jesus seine geliebten Kinder sind und dass wir einmal die Herrlichkeit mit ihm teilen werden. Darum ein erster Gedanke zum Abendmahl. Es geht darum, Gottes Nähe ganz neu zu vergegenwärtigen. Als Christen leben wir davon, dass wir Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen. Dabei hat jeder von uns wahrscheinlich ganz bestimmte Lieblingsverse, mit denen er teilweise besondere Erfahrungen mit Gott verbindet. Für mich ist das Johannes 8, Vers 12. Da sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist der Vers, der mich begleitet. Daneben gibt es aber auch Verheißungen, die uns allen gelten. Das sind sozusagen Universalgarantien Gottes. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir sie allzu oft für selbstverständlich nehmen. Matthäus 18, Vers 20 ist eine von ihnen. Dort sagt Jesus: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Immer. Gott ist erfahrbar, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen. Gott ist immer da, wenn Menschen sich gemeinsam ihm zuwenden. Gott wohnt im Lobpreis seiner Gemeinde und begegnet uns hier. Und nun kommt's. Auch für das Abendmahl gibt es solche Verheißungen. Sie steht in 1. Korinther 11, Vers 24 und 25. Und dort sagt Jesus über das Brot und den Kelch beim Abendmahl: Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meiner Vergegenwärtigung. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meiner Vergegenwärtigung. Das Wort Vergegenwärtigung findet ihr wahrscheinlich in euren Übersetzungen nicht. Meistens wird das übersetzt mit den Worten: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Aber das klingt doch eher nach einer Trauerfeier, als nach dem, worum es eigentlich beim Abendmahl geht. Als Jesus diese Worte sprach, feierte er gerade mit seinen Jüngern das Passafest. Dabei erinnern sich die Juden an den Abend, als Gott sie aus der Gefangenschaft in Ägypten befreite und in ein neues Leben hineinführte. Und wer schon einmal ein Passafest mitgefeiert hat, der weiß, dass diese Erinnerung überhaupt nicht langweilig ist, sondern ganz lebendig und tief. Denn die Situation in Ägypten wird am Sederabend nochmal vergegenwärtigt. Es werden ungesäuertes Brot und bittere Kräuter gegessen. Ein Lamm wird geschlachtet. Und man feiert dieses Fest so, als wäre man selbst in Ägypten dabei. Und man erlebt die Befreiung noch einmal. Wir können uns vorstellen, wie sehr sich die Israeliten in Ägypten darauf gefreut haben, endlich aus der Sklaverei befreit zu werden, endlich in das verheißene Land zu kommen. Und wir können uns auch vorstellen, mit welcher Sehnsucht die Juden zur Zeit Jesu dieses Passafest gefeiert haben. Sie lebten zwar inzwischen im verheißenen Land, aber es gehörte ihnen nicht mehr. Statt unter dem Pharao litten sie jetzt unter der Fremdherrschaft der Römer. Sie fühlten sich wie im Exil, fremd, bedrückt, unfrei und unsicher. Und vielleicht sitzt du ja jetzt hier und hast ein ganz ähnliches Lebensgefühl. Der Soziologe Heinz Buder hat dazu in seinem Buch Gesellschaft der Angst Folgendes für unsere Zeit festgehalten. Man ist von dem Empfinden beherrscht, in eine Welt geworfen zu sein, die einem nicht mehr gehört. Das ist der Hintergrund, auf dem das Abendmahl von Jesus eingesetzt wurde, und es passt in unsere Zeit. Es ist daher völlig okay, wenn du erstmal deine Lage vergegenwärtigst und mit deinen Ängsten und Sorgen in die Nähe Gottes kommst. Es ist okay, wenn du mit deinen Sünden und deinem Versagen in die Nähe von Jesus gehst beim Abendmahl. Im Griechischen steht für Vergegenwärtigen im Urtext das Wort Anamnese. Manche kennen das vielleicht von ihren Arztbesuchen. Der Arzt fragt nach, welche Symptome der Patient hat. Er sucht nach der Ursache für die Krankheit. Der Arzt versucht, ein tieferes Verständnis für die Lage des Patienten zu erhalten, um ihn zu heilen. Daher vergegenwärtigt er sich die Situation des Patienten in der Anamnese. Er fühlt sich in ihn hinein. Etwas ganz Ähnliches geschieht auch beim Abendmahl. Wir erinnern uns nicht nur daran, was Jesus für uns getan hat. Und wir halten hier auch keine Gedächtnisfeier für einen Toten. Wir feiern Jesus vielmehr als den Lebendigen, der Heil und Leben in unsere kranke Welt hineinbringt. Darum bringen wir im Abendmahl unsere verletzte Seele in seine wohltuende Gegenwart. Wir vergegenwärtigen uns, dass Jesus unser Arzt jetzt und hier in diesem Raum ist. Wir vertrauen darauf, dass seine Verheißungen zum Abendmahl immer noch volle Gültigkeit besitzen. Ich stelle mir daher beim Abendmahl immer vor, dass Jesus neben mir sitzt und seinen Arm auf meine Schulter legt. Ich spüre seine Liebe und ich höre, wie er mich ermutigt. Er sagt, dies ist das Brot des Lebens für dich, Carsten. Und so geht Jesus von einem zum anderen hier. Er beschenkt jeden von uns mit seiner Liebe und seinem Heil. Und ich hoffe, dass du ihn heute auch hörst, wenn er zu dir sagt, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Mal mit dir zu feiern. Ja, nicht nur du sehnst dich nach einer Begegnung mit Gott, er sehnt sich auch nach dir. Im Paradies ging Gott mit Adam und Eva jeden Abend spazieren. Als das zerbrach, hoffte Gott immer noch, dass seine wunderbare Schöpfung uns an sein Herz lockt. Mit jedem Wind und jedem Sonnenstrahl sagt er dir, hier bin ich, nimmst du mich wahr? Jesus stellt uns den Vater im Himmel als jemanden vor, der täglich nach uns Ausschau hält. Und er hofft, dass wir zurück in seine Arme finden. Und seinen eigenen Lebensauftrag formuliert Jesus so: Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott hat sich unglaublich viel einfallen lassen, um dich zurückzugewinnen. Und das Abendmahl ist der Ort, wo du das spüren darfst. Hier finden seine und deine Sehnsucht zusammen. und sie verbinden sich. Hier ist der Ort, wo dir die Nähe Gottes garantiert wird. Hier ist Jesus für dich da, egal wie es dir gerade geht. Hier nimmt er dich in seine Arme. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das heute in diese, dass du dich heute in diese Arme wieder fallen lässt und dass du deinem neuen Glauben gestärkt wirst und fröhlich in deinen Alltag zurückkehrst. Eine ältere Frau erzählte mir dazu mal Folgendes. Sie sagte: Carsten, ich habe viele körperliche Beschwerden, aber mir ist es trotzdem wichtig, in den Gottesdienst zu kommen, besonders dann, wenn das Abendmahl gereicht wird. Das tut mir so gut. Weißt du, wenn du predigst, dann verstehe ich nicht mehr alles, denn meine Ohren werden immer tauber. Meine Stimme hat sehr nachgelassen mit den Jahren, daher kann ich die Lieder kaum noch mitsingen. Aber im Abendmahl, da schmecke und empfange ich den Herrn. Das Abendmahl gibt mir so viel Kraft wie sonst nichts auf dieser Welt. Wenn ich das Abendmahl habe, dann gehe ich gestärkt und fröhlich in meinen Alltag zurück. Wie sieht das bei dir aus? Hast du auch solch eine Sehnsucht nach dem Abendmahl? Jesus freut sich über Leute, die wirklich etwas von ihm erwarten. Vielleicht fragst du dich, ob Gott dich überhaupt sieht, ob er deine Situation wahrnimmt. Dann glaub mir, er sieht dich und er versteht dich sehr gut. Gerade darum lädt er dich ja an seinen Tisch ein. Vielleicht fragst du dich, ob dir die Beziehung zu Gott überhaupt irgendetwas für dein Leben bringt. Dann glaub mir, niemand stillt deinen Lebensdurst so wie Jesus. Darum bietet er dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens ja heute an. Jeder, der Sehnsucht nach Jesus hat, der darf seine ausgestreckten Hände ergreifen und der ist herzlich an seinen Tisch eingeladen. Und je unwürdiger du dich fühlst, desto sehnsüchtiger erwartet dich Jesus. Jesus sagt, von Osten und Westen und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Mit diesen Worten berührt Jesus zentrale messianische Verheißungen des Alten Testaments. Sie sprechen von einem großen Freudenmahl der Völker, das einmal auf dem Berg Zion in Jerusalem gefeiert wird. Der Prophet Jesaja sagt darüber: Hier auf dem Zionsberg wird das geschehen. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dieses Festmahl hat Jesus vor Augen, wenn er beim Passamahl zu seinen Jüngern sagt: Ich sage euch, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Wir alle werden sehnsüchtig von Jesus erwartet. Und ich hoffe, dass du der Einladung heute folgen wirst. Wenn Jesus dich an seinen Tisch einlädt, damit du einen Vorgeschmack auf dieses Fest im Himmel bekommst. Ein drittes: Erlösung im Kelch des Segens finden. Während des Passamahls werden 4 Becher Wein getrunken. Und jeder einzelne dieser Becher hat eine besondere Bedeutung. Der erste Becher steht für das Herausführen der Israeliten aus Ägypten. Der zweite Becher wird für die Befreiung aus der Sklaverei getrunken. Der dritte Becher steht für die Erlösung von aller Schuld und der vierte Becher für die Annahme als Volk Gottes. Als Jesus den dritten Becher hochhält und den hebräischen Segensspruch dazu spricht, deutet er das Passamahl um und macht es zu seinem Abendmahl. Der Evangelist Lukas berichtet uns nämlich: Und Jesus nahm den Kelch und dankte, gab ihn denen und sprach: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wenn du aus diesem Kelch trinkst, darfst du wissen, dass dir durch Jesus vergeben wurde. Das Blut Jesu spricht dich vor Gott frei und gerecht. So heißt es in Epheser 1, Vers 7, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, Jesus hat den Preis für unsere Schuld bezahlt am Kreuz. Und egal wie schwer deine Schuld auch ist, sein vergossenes Blut wiegt schwerer. Was auch immer in der Vergangenheit geschah, es wird nun bedeckt vom Blut Jesu. Und was immer in der Zukunft geschehen wird, sein Blut wird dich freisprechen. Nachdem das Volk Israel aus Ägypten befreit und ausgezogen war, lebten die Israel zwar nicht mehr in Ägypten, aber auf eine merkwürdige Weise lebte Ägypten immer noch in ihnen drin. Es war noch in ihrem Denken und ihrer Haltung so verankert, dass sie dauernd am Meckern waren. Sie wurden das einfach nicht los. Genauso geht es uns oft in unserer Beziehung zu Gott. Selbst wenn wir mit ihm leben wollen, kommt uns immer wieder was dazwischen. Das türmt sich dann irgendwann zu einer richtigen Mauer auf, die uns von Gott trennt. Darum brauchen wir einen Erlöser. Wir brauchen einen, der die Mauer immer wieder einreißt, den Müll beseitigt, uns freispricht. Wir brauchen seine Hilfe immer wieder. Genauso wie wir uns jeden Tag waschen, um den Staub des Alltags loszuwerden, soll auch durch das Abendmahl etwas bei uns erneuert werden. Immer wieder. Das Blut Jesu möchte dich von deinen schlechten Gedanken, von deinen Ängsten, negativen Gefühlen und Zwängen reinigen. Immer wieder, wenn du es zulässt. Du magst vielleicht denken, du selber könntest all das, was in deinem Leben nicht so gut läuft, irgendwie regeln oder wieder gut machen. So viele Menschen sind auf solch einem Wiedergutmachungstrip unterwegs. Sie wollen es sich oder ihren Eltern, ihren geschiedenen Partnern oder ihren Arbeitskollegen beweisen, dass sie doch eigentlich ein guter Mensch sind. Sie quetschen den letzten Tropfen Energie aus ihrem Leben, nur um zu beweisen, dass sie keinen Erlöser brauchen. Aber sie irren sich. Wir brauchen alle einen Erlöser. Wir brauchen Jesus. Und hier im Abendmahl ist er zu finden. Darum nimm den Kelch, trink daraus und finde Erlösung. Dieser Kelch steht für eine Vereinbarung zwischen dir und deinem Gott. Du gehst mit ihm ein Bündnis ein. Du übergibst Jesus sozusagen deine Schuld und im Gegenzug befreit dich das Blut Jesu und du hältst freien Zugang zum Vater im Himmel. Deine Schulden sollen nicht mehr in der Hand Satans sein, der sie dir dauernd vorhält, der dir den Schlaf raubt, der dich durch dein Leben treibt und krank macht. Denn Jesus sagt: Hier ist mein Blut für dich. Trink daraus. Ich erlöse dich. Du bist frei. Ich hoffe, dass du inzwischen gemerkt hast, dass das Abendmahl keine normale Mahlzeit ist. Es trägt etwas Geheimnisvolles und Heiliges an sich. Darum schreibt Paulus dazu auch: Jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Und trotzdem ist das Abendmahl nichts, vor dem du dich fürchten musst, wenn du wirklich nach Erlösung suchst. Es ist genau für dich gemacht, der du immer wieder fällst und dich zu schlecht dafür fühlst. Das Abendmahl ist nicht für Menschen, die perfekt leben und keine Vergebung brauchen. Das Abendmahl ist für alle, die ohne den Erlöser keinen Tag weiterleben möchten. Und wenn dir Jesus heute den Becher der Erlösung reicht, dann sagt er dir: Ich habe dich erlöst, du bist frei. Und wenn du dann den Kelch nimmst und daraus trinkst, dann bekennst du damit: Ja, Jesus, du bist mein Erlöser, ich brauche dich, ich danke dir. So kommen wir zum vierten: Heilung im Brot des Lebens finden. Schon beim Kelch haben wir gerade gemerkt, dass es beim Abendmahl um etwas Übernatürliches geht. Beim Brot wird das jetzt noch eindrücklicher. Als Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern feierte, aßen sie dabei ein besonderes Brot, die Matza. Ein Brot, das aus ungesäuertem Teig besteht und einige Eigenschaften aufweisen, die uns an Jesus erinnern. Die Matza hat Striemen wie Jesus, nachdem er ausgepeitscht wurde. Die Matza hat Löcher, wie Jesus, dessen Hände und Füße von Nägeln durchbohrt wurden und ein Soldat stach mit seiner Lanze in seine Seite. Außerdem zeigt das Brot einige Brandmale, Sie erinnern uns daran, dass Jesus unsere Schuld trägt, damit wir nicht in das Feuer des Gerichts kommen. Bis heute wissen die Rabbiner in Israel nicht, warum Gott wollte, dass dieses Brot so zubereitet wird zum Passafest. Aber wenn deine Augen gesegnet sind, dann erkennst du heute Gottes Gnade darin. Der Prophet Jesaja hat circa 700 Jahre vor der Geburt von Jesus bereits darüber gesprochen. Er sagte: In Wahrheit hat er, der Messias, die Krankheiten auf sich genommen, die sonst uns getroffen hätten, und die Schmerzen erlitten, die sonst wir tragen müssten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams wurde er geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Jesus trug also nicht nur unsere Sünden ans Kreuz. Er nahm auch unsere körperlichen Schwachheiten, Krankheiten und Schmerzen auf sich. Darum sprechen manche ja auch von den doppelten Heilsmitteln im Abendmahl. Brot und Kelch stehen für zwei unterschiedliche Dinge. Schon König David dichtete: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet all deine Gebrechen. Und nur zwei Psalmen weiter stoßen wir auf einen interessanten Rückbezug auf das erste Passafest. Dort heißt es über den Auszug aus Ägypten: Gott führte sie heraus mit Silber und Gold. Das gaben die Leute in Ägypten den Israeliten mit, damit sie endlich gehen. Und dann heißt es: Es war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen. Mindestens 1 Million Menschen machten sich damals auf den weiten Weg ins verheißene Land. Und es musste niemand wegen Alter und Krankheit zurückgelassen werden. Es war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen. Ich glaube, schon damals hat Gott durch das Passamahl Wunder getan. Und warum sollte er es heute nicht auch durch unser Abendmahl hier tun? Paulus stellt da jedenfalls einen Zusammenhang fest. Er schreibt an die Korinther: Denn wenn ihr esst und trinkt, ohne Rücksicht darauf, dass ihr es mit dem Leib des Herrn zu tun habt, zieht ihr euch durch euer Essen und Trinken Gottes Strafgericht zu. Das ist auch der Grund, weshalb viele von euch schwach und krank sind und nicht wenige sind sogar gestorben. An den Abendmahlsfeiern in Korinth gab es so einiges, was verbesserungswürdig war. Die Gottesdienste fanden am frühen Abend statt und viele gingen direkt nach der Arbeit dorthin. Sie kamen also hungrig und müde. Sie stürzten sich auf das Essen, sodass für die, die ein bisschen später kamen, gar nichts mehr übrig war. Also, es konnten nicht alle am Abendmahl teilnehmen. Außerdem tranken die ersten teilweise so viel von dem Wein, dass sie nicht mehr ganz nüchtern waren. Es ist verständlich, dass Paulus das kritisiert und von einer unwürdigen Feier des Abendmahls spricht. Von dem Heil, das vom Abendmahl ausgeht, war in Korinth nichts mehr zu spüren. Die Leute waren stattdessen krank und schwach. Nun ist mir bewusst, dass Heilung ein sehr emotionales Thema für viele ist. Manche hören das jetzt und schöpfen neue Hoffnung. Andere denken, dass das viel zu charismatisch klingt. Vielleicht spürst du sogar ein bisschen Druck, weil du schon länger krank bist und jetzt klingt das auch noch danach, dass du beim Abendmahl nie genug geglaubt hast. Darum lass es mich bitte erklären, bevor du dir ein Urteil bildest. Als Jesus unsere Strafe am Kreuz auf sich nahm, brachte uns das nicht nur Vergebung, sondern auch Heilung. Er kennt jeden Schmerz und jedes Leid und jede Krankheit und er lud sie damals auf sich, damit wir geheilt und frei werden. Wie das konkret aussieht, kann aber sehr unterschiedlich aussehen. Manche Menschen heilt Jesus tatsächlich sofort. Die Frau mit den Blutungen wird in dem Augenblick gesund, wo sie den Saum seines Gewandes berührt. Bei anderen ist die Heilung aber ein längerer Prozess. Die 10 Aussätzigen werden erst auf der Reise zum damaligen Gesundheitsamt so nach und nach gesund. Und bei dir dauert es vielleicht auch Tage, Wochen, Monate oder Jahre. Und vielleicht brauchst du auch die Hilfe von Ärzten dabei. Und wieder andere werden erst in der Ewigkeit ganz heil. Aber diese Verheißung haben wir, dass es dort keine Krankheit, keine Schmerzen und keinen Tod mehr geben wird. Gesund und heil wirst du also auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wann es soweit ist. Und du kannst Jesus im Abendmahl gerne für dieses Geschenk des Glaubens schon danken und es mit dem Brot des Lebens wirklich ergreifen. Vor allem aber möchte ich dich heute ermutigen, Jesus im Abendmahl doch mal ruhig deine Verletzungen und Krankheiten zu bringen. Nimm das Brot und sag Jesus, heile mein Herz und heile meinen Körper, Jesus. Trau Jesus zu, dass er dich heilen kann und will, und leg den Zeitplan für deine Heilung in seine Hände. Ich weiß, er meint es gut mit dir, und er ist und bleibt der Herr, unser Arzt. So kommen wir zum fünften, sich mit Jesus und untereinander wieder verbinden. Während des Abendmahls, das Jesus damals mit seinen Jüngern feierte, hat er ihnen noch einige wichtige Dinge mit auf den Weg gegeben. Er wusste, welche schwierige Situationen ihn und auch seine Jünger erwarteten, und darum wollte er sie nicht ohne Hoffnung sein lassen. Jesus sagte, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Jesus kennt deine Situation und die Schwierigkeiten, mit denen du zu kämpfen hast. Und darum ermutigt er dich, mit dem Abendmahl bei ihm zu bleiben. Das Abendmahl zeigt dir, dass Jesus der Gott der Zukunft und der Hoffnung für dich ist. Dafür stehen die beiden Zeichen des Bundes, Brot und Kelch. Und wenn du das Brot isst und aus dem Kelch trinkst, verspricht Jesus dir, dass er sich wieder mit dir verbinden wird. Genauso wie Brot und Saft sich mit deinem Körper verbinden und eins werden, nimmst du Jesus in dich auf und ihr werdet eins. Um das zu verdeutlichen, werden bei fast jedem Abendmahl zwei Bibelverse verlesen, die ich zum Schluss mit euch noch beleuchten möchte. Sie stehen in 1. Korinther 10. Der Kelch des Segens, für den wir Gott preisen, bedeutet der nicht die Gemeinschaft mit dem Blut Jesu Christi? Das Brot, das wir brechen, bedeutet das nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Jesu Christi? Denn ein Brotleib ist es. Genauso sind wir ein Leib, obwohl wir so viele sind, weil wir alle an dem himmlischen Brot einen Anteil haben. Der zentrale Begriff dieser Verse lautet Gemeinschaft und sie wird in zwei Richtungen erlebt. Als besondere Gemeinschaft mit Jesus, der dir hier nicht nur heute im Wort begegnet. Er stärkt dich mit sichtbaren und schmeckbaren Zeichen im Glauben. Und zweitens darfst du die Gemeinschaft mit deinen Schwestern und Brüdern hier in der Gemeinde erleben. Indem wir das Abendmahl feiern, bekennen wir, dass wir zusammengehören und Freude und Leid miteinander teilen wollen. Dadurch, dass alle Teilnehmer das gleiche Brot und den gleichen Saft genießen, wird deutlich, dass wir alle von der gleichen Gnade abhängig sind. Keiner steht über dem anderen, jeder und jede gehört zum Leib Christi dazu. Stell dir dazu bitte noch einmal die Szene an jenem Sederabend vor. Jesus hat sich nach der Gemeinschaft mit seinen Jüngern noch einmal gesehnt. Und nun sitzen sie ein letztes Mal im Kreis. Jesus spricht das Segensgebet über dem Brot. Er bricht es und dann sagt er, das ist mein Leib, der für dich hingegeben wird, Petrus. Jesus sagt das, obwohl er weiß, dass Petrus ihn nur wenige Stunden später dreimal verleugnen wird. Das ist mein Leib, der für dich hingegeben wird, Thomas. Jesus sagt das, obwohl er weiß, dass Thomas an der Auferstehung zweifeln wird. Das ist mein Leib, der für dich hingegeben wird, Judas. Ja, auch Judas bekommt ein Stück Brot, obwohl er nach dem Abendmahl gehen wird, um Jesus zu verraten. Und so bin ich sicher, dass auch du heute das Brot aus der Hand Jesu nehmen darfst. Egal, wie die Woche bei dir gelaufen ist, das gilt auch dir, Christi Leib für dich gebrochen. Das Brot Jesu ist für alle da, die zu Jesus gehören wollen. Und Jesus verbindet dabei nicht nur seine temperamentvollen und sehr unterschiedlichen Apostel, er verbindet auch uns miteinander, egal wie verschieden wir sind. Wenn du Ja zu Jesus sagst, dann sagst du also auch Ja zu seiner Gemeinde damit. Denn Jesus stellt dich in seine Gemeinde und macht dich zu einem wichtigen Teil in ihr. Mit ihr zusammen sollst du das Abendmahl feiern und nicht allein. Denn im Reich Gottes halten sich Solo-Christen nicht lange. Niemand kann an Jesus lange dranbleiben, wenn er der Gemeinde dauerhaft den Rücken kehrt. Darum, wenn du heute Ja sagst, ein klares Ja zu Jesus sprichst, dann solltest du auch ein klares Ja zu seiner Gemeinde sprechen. Denn du brauchst die Gemeinde genauso, wie du deinen eigenen Körper zum Leben brauchst. Und wenn dir auch an deinem Körper manche Dinge vielleicht nicht gefallen, kümmerst du dich doch um ihn und weißt ihn zu schätzen. Darum sag nachher laut und kräftig Ja und Amen, wenn es heißt, das Brot, das wir brechen, bedeutet das nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Jesu Christi? Ja, Amen. Wenn wir all diese Dimensionen des Abendmahls jetzt neu begreifen, dann müssen wir gestehen, dass viele Fragen, die sich mit der Praxis des Abendmahls befassen, total zweitrangig sind. Und trotzdem will ich sie kurz erwähnen. Aufgrund seiner Natur kannst du das Abendmahl nicht alleine feiern. Aber wo zwei oder drei zusammenkommen, verspricht Jesus dabei zu sein. Also könnt ihr das Abendmahl auch mal als Ehepaar zu Hause feiern oder in einem Hauskreis. Die Bibel macht auch keine Vorgaben, wer das Abendmahl leiten und austeilen darf. Dazu ist kein Ältestenamt nötig und Frauen und Männer haben im Reich Gottes ohnehin die gleichen Rechte. Sicherlich haben Jesus und seine Jünger beim Abendmahl Wein getrunken. Allerdings war der damals nicht so hochprozentig wie unsere Weine heute. Es handelt sich eher um eine Art Federweißer, sodass wir mit unserem Traubensaft der Sache ziemlich nahe kommen und damit sogar allen Alkoholikern die Möglichkeit bieten, ohne Bedenken am Abendmahl teilzunehmen. Bleibt zuletzt die Frage, wer am Tisch des Herrn willkommen ist. Dazu erzählt Jesus die Geschichte eines Königs, der ein Festmahl anlässlich der Hochzeit seines Sohnes ausrichtete. Und folgende Leute lud er ein. Alle, die zu seiner Familie gehören. Ja, Gott verleiht allen, die an Jesus glauben, das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Des Weiteren lud er alle ein, die zu seinen Freunden zählen. Und so verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern mit den Worten, ihr seid meine Freunde. Und drittens lud der König alle seine Diener und Mitarbeiter ein, also alle, die ihm treu ergeben sind, alle, die auf seiner Seite stehen und an seinem Reich bauen. Und Paulus sagt jetzt, jeder prüfe sich selbst, ob er zu einer dieser Gruppen gehört. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dir diese Einladung von Jesus nicht entgehen lässt. Denn ich bin sicher, dass sich Jesus jetzt auch nach dir sehnt. Er ist hier und er ruft dir zu, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Denn ich versichere euch, ihr habt keinen Anteil am Leben, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Darum entdeckt das Abendmahl jetzt neu als Sehnsuchtsort und begegne Jesus im Brot und im Kelch. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu beschützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Und der Herr sei über dir, um dich immer wieder reichlich zu segnen. So segne und behüte dich der allmächtige Gott. Amen.